Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopp.de.
Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Der Podcast geht in die nächste Runde. Ich freue mich, diesmal wieder einen einheimischen deutschen National- und Bundesligaspieler begrüßen zu dürfen. Moritz Schenkel ist heute zu Gast. Moritz, grüß dich.
Hi, grüß dich.
Wo erwischen wir dich denn gerade? Es stehen ja jetzt so ein paar Dinge demnächst an. Ihr seid ja viel unterwegs. Letzte Woche vor ein paar Tagen in Duisburg. Wo erwischen wir dich jetzt?
Jetzt gerade in Berlin, da machen wir jetzt oder holen wir uns noch den letzten Feinschliff für die Weltmeisterschaft. Und am Sonntag früh reisen wir weiter nach Budapest und aus Budapest dann nach Debrecen, wo wir unsere Vorrunde spielen.
Der letzte Schliff ist immer gut. Dann gehen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal so ein bisschen detaillierter drauf ein. Vielleicht am Anfang, so wie ich das eigentlich auch mit den anderen Gästen bisher im Podcast gemacht habe, vielleicht einfach eine kurze Vorstellung von deiner Seite. Wer bist du? Wo kommst du her? Was müssen oder sollen die Leute über dich wissen?
Ich bin Moritz Schenkel, ich bin Wasserball-Nationaltorhüter und ich habe das Wasserballspielen 2002 in Krefeld gelernt bei Bayer Oerding. Habe dann da alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich bei den Herren angekommen bin und 2010 zum Amateurschwimmclub Duisburg gewechselt bin. Da bin ich 2013 Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Zu der Zeit waren wir und die Wasserfreunde Spandau das Maß aller Dinge im deutschen Wasserball. Und als Hannover 2016, 2017 auch angefangen hat, erste Ansprüche anzumelden, habe ich mich dann 2017, 18 in der Saison entschieden, zu Wasserball Hannover zu wechseln. Habe da in den letzten Jahren auch, denke ich, relativ erfolgreich Wasserball gespielt. Und jetzt führt mich der Weg tatsächlich wieder zurück nach Duisburg.
Ja, also der Kreis schließt sich so in gewisser Weise wieder, ne? Also wenn man in Krefeld und Oerding und Duisburg dann irgendwie angefangen hat, dann zum Schluss, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, nichts reininterpretieren, aber vielleicht dann zum Ende der Karriere vielleicht irgendwann natürlich auch dann wieder so in die Heimat zurückkommt, ne? Das hat natürlich auch so einen netten Beigeschmack dann.
Absolut, also ich habe mein Lebensmittelpunkt war auch in den vergangenen Jahren natürlich immer Duisburg. Und ja, in Hannover habe ich einfach Wasserball gespielt. Ne? Im ersten Jahr war es mehr oder weniger auch so ein Experiment, weil Carsten Seehafer auch Leute gesucht hat, die wissen, wie ein Team funktioniert und auch deutsche Nationalspieler, um seine Mannschaft zu verstärken. Und ich glaube, aus diesem Experiment oder für mich aus diesem Experiment ist eine ganze Menge mehr entstanden. Wir waren sehr erfolgreich, wir sind als Team zusammengewachsen. Ich habe gute Freunde dort gefunden, mit denen ich auch weiterhin in Kontakt bin. Und jetzt gerade im letzten Jahr war das schon eine ziemlich runde Sache. Und ich glaube, dass ich oder auch wahrscheinlich die anderen Leute, die dort jetzt weggehen, ja, so ein bisschen das so ansehen, als sie haben ihren Job dort gemacht. Also wir haben es geschafft, dass wir ganz Hannover mitnehmen in diese Wasserballwelt und haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn man als Team zusammenspielt.
Ja, aber das ist ja schon, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, die letzten 5 Jahre eigentlich in Hannover sozusagen seinen Job erledigt Richtung Wasserball, aber eigentlich doch den Lebensmittelpunkt so ein Stück weit noch in Duisburg gehabt eigentlich, ne? Das ist ja schon so ein bisschen was anderes als die anderen jetzt dann, oder was man so erwarten würde, ne? Also was so gang und gäbe ist, sage ich jetzt mal, ne? Dass man, wenn man den Verein wechselt, dann auch dahin zieht, weil man sich dann irgendwie vollends konzentrieren drauf auf der möchte auf das Ding. Aber das ist ja schon so ein bisschen was anderes, ne? Wenn du sagst, der Lebensmittelpunkt war trotzdem immer die letzten 5 Jahre halt auch Duisburg, ne?
Ja, absolut. Meine Familie lebt da, ich bin da aufgewachsen, meine Freunde sind da und im Endeffekt bin ich nach Hannover gekommen, um erfolgreich Wasserball zu spielen. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, die ich da in Hannover hatte. Aber ich glaube jetzt, wie du schon sagst, ne, zum Ende der Karriere, ich weiß noch nicht, ob es das Ende ist jetzt wirklich, aber zumindest habe ich für mich festgestellt, ich befinde mich jetzt so in den letzten Zügen meines Masterstudiums, dass ich die Heimatnähe quasi auch wieder brauche, wenn ich da in Zukunft mein Leben aufbauen möchte, ne? Familie gründen. Ich habe noch keine Kinder. Und deswegen war es zum Beispiel für Julian jetzt auch ein ganz anderes Thema, ne? Der mit seiner Familie dahin gezogen ist, dort auch noch ein zweites Kind bekommen hat. Und auch sein Master quasi dort schon fertig hatte und angefangen hat, auch da parallel zu arbeiten.
Ich stelle es mir so vor, oder es hört sich so an, als wenn man in solchen Situationen dann vielleicht ein bisschen über den eigentlichen Wasserball, über den eigentlichen Sport hinausgehen, dann wirklich auch noch mal so ja andere klingt vielleicht blöd, aber andere Erfahrungen macht, ne? Und dann halt auch irgendwie so mittel- bis langfristige Entscheidungen treffen muss, die jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Wasserball zu tun haben, wo der Wasserball dann vielleicht aber auch anders wie in der Vergangenheit vielleicht dann so eine untergeordnete Rolle spielt, ne? Oder vielleicht nicht mehr die erste Rolle spielt, so wie das in den ersten 10, 15 Jahren von so einer Karriere ja dann ist, ne? Also
Ja,
da gewinnen
absolut.
andere Dinge an Gewichtung.
Genau. Das muss man schon ganz klar so sagen, dass man da jetzt auch einfach die Weichen stellen muss für die Zukunft. Was aber nicht heißt, dass man die beiden Sachen nicht kombinieren kann. Also heutzutage, glaube ich, ist das alles möglich. Man muss viel miteinander sprechen, also vor allen Dingen mit den Leuten im Verein. Man muss seine Situation erklären. Und ich glaube, auch in so einem trainingsintensiven Sport wie Wasserball findet man dort eine Möglichkeit, weil ja, am Ende des Tages sind wir hier in Deutschland eben nicht in der Position, dass wir, ich sage jetzt mal, mit 39 oder 40 unsere Profikarriere beenden können und eine Sportlerrente kriegen oder eben, ja, oder eben dann einen Job im Verein übernehmen, im Verband oder wie auch immer.
Ja, das ist hier nicht wirklich so selbstverständlich wie vielleicht in anderen Ländern, wo der Wasserball als auch Sportart einen ganz anderen Stellenwert hat, ne? Also das kriegt man ja an vielen Stellen immer mit, ne? Dass das halt auch in die Richtung dann geht. Aber wenn du sagst, du bist nach Hannover gekommen, um erfolgreich Wasserball zu spielen, das wird jetzt, also die Frage hätte ich jetzt auch noch gehabt, also mit was für Erwartungen man dann aus Duisburg weggeht, wo man ja halt auch, wie du sagst, einer von zwei, drei Vereinen waren, die eigentlich immer oben mitgespielt haben und dann halt zu Waspo geht, die vielleicht in dem Moment noch nicht so weit oben gespielt haben oder vielleicht nicht kontinuierlich oben gespielt haben, mit was von Erwartungen man dann nach Hannover kommt. Wie war das bei dir?
Na, am Ende muss man sagen, wir haben 2013 in der Bundesliga was geschafft, was glaube ich noch nicht viele Mannschaften geschafft haben, ohne große Zukäufe von Profis, sondern als geschlossenes Team. Wir hatten sicherlich mit Sven Rössing und Jannik Zirken auch Leute von umliegenden Vereinen dabei in diesem Jahr, aber trotzdem haben wir als Team dort einfach das ganze Jahr zusammengearbeitet. Wir haben oft nach den Spielen zusammen gegessen oder auch zusammen gefeiert. Und das hat uns eben alles irgendwie so zusammengeschweißt, dass wir es geschafft haben, eben diese Spitzenmannschaft von Spandau 04 damals nicht nur im Pokal zu schlagen, sondern auch in den Playoffs, in der Meisterschaft. Und ich glaube, ja, die Erwartungen sind natürlich auf der einen Seite dieses internationale Spielen. Waspo hatte sich in dem Jahr mit der Wildcard da natürlich international schon ordentlich positioniert. Und ich glaube, das war für mich auch mit der entscheidende Faktor. Die Bundesliga ist ja seit Jahren ja, eher mit abnehmendem Niveau. Und dann muss man auch als Duisburger sagen, wo man jetzt früher gesagt hat, das ist das kleine gallische Dorf oder so, muss man auch irgendwie sagen, jetzt, wo Bruguljan nach Hannover gekommen ist, Leute, die Spiele entscheiden können. Da musste man einfach sagen, ja, wenn du jetzt langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du diesen Schritt gehen, weil in den Jahren zuvor haben wir, also selbst da hatte Vasco ja schon angefangen mit dem Sturm auf den Titel, sage ich jetzt mal, hatte Petar Čokić geholt, Erik Bukowski, Roger Kong, Andreas Schlotterbeck, also alles auch gestandene Wasserballer und wir haben es trotzdem mit unserer jungen Duisburger Mannschaft 2 Jahre hintereinander geschafft, ja, Vaspo im Halbfinale abzufertigen. Und ja, in dem Jahr später hatten wir das Finale im Pokal in Düsseldorf. Und auch da haben wir mitgehalten, aber es hat am Ende nicht mehr gereicht. Und da war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt auch, dass es für mich jetzt Zeit ist, diesen Schritt nochmal zu gehen.
Ja, und gerade dieses internationale Geschäft mit der Champions League und so, ne, mit dem Final Eight, wo man sich dann am Anfang halt nur über die Wildcard qualifiziert hat, aber jetzt natürlich auch mit der aktuellen letzten Qualifikation natürlich auch sportlicherweise dann das Ganze nochmal überboten hat. Das macht dann natürlich schon Unterschied, ne, wie du sagst, ne? Wenn man dann die Möglichkeit hat, vielleicht mit solchen Leuten dann, wie gesagt, zu spielen, dann eine neue Mannschaft irgendwie zu kreieren, mit aufzubauen und dann auch international zu spielen. Ich meine, wenn man dann gefragt wird, dann sagt wahrscheinlich sagen die wenigsten von uns nein, ne? Also das ist, denke ich mal, für jeden nachvollziehbar, hoffe ich.
Ja, das denke ich auch. Und in Duisburg, sage ich jetzt mal, war es ja einfach. Wir hatten Führungsspieler Tobias Kreutzmann, Julian Real, die wirklich, ich sage jetzt einfach mal, so eine Mannschaft auch geführt haben, ne? Und ich bin nach Hannover gekommen und im Endeffekt gab es da noch Leute im Training wie Ingo Pickert und Felix Harstig, die Waspo ja auch lange Jahre verkörpert haben, aber eben schon längst in den Beruf abgewandert sind. Und dann gab es Leute wie Alexander Radovic, Darko Bogoljan, Petar Čokić, die als Profi dort gespielt haben. Und ja, diese Sache da irgendwie zu kombinieren, ja, das fand ich spannend und ich musste mich daran gewöhnen, dass ja, die Uhren da manchmal dann auch anders ticken.
Ja, also wenn du sagst, die Uhren ticken anders und du musstest dich was daran gewöhnen, weil inwiefern musstest du dich daran gewöhnen? Also wo ticken die Uhren denn anders, wenn da Profis, echte Profis, die das berufsmäßig sind, die im Wasser sind? Oder wie meinst du
Naja,
das?
erstmal kommt man ja in eine neue Mannschaft. Ich sage jetzt mal, als ich den Wechsel von Bayern nach Duisburg gemacht habe, kannte ich 90% der Leute in der anderen Mannschaft schon sehr gut. Mit Darko habe ich sicherlich irgendwo mal auf irgendwelchen Jugend- oder Junioren-Europameisterschaften auch schon mal ein, zwei Worte ausgetauscht. Aber im Endeffekt war ich ja auch als deutscher Nationaltorhüter in dieser Mannschaft erstmal ja, ich sage jetzt mal ein kleines Licht und musste mir meinen Respekt ja dort in diesem Team auch erstmal erarbeiten. Und wenn du dann mit jemandem zusammenspielst, der die Champions League schon mal gewonnen hat oder Europameister geworden ist oder so, sind natürlich ganz andere Erfolge, die bei mir im Lebenslauf stehen. Und ich glaube da, also das meine ich einfach mit, dass die Uhren da anders laufen. Es sind halt Spieler da, die ihr ganzes Leben schon auf einem hohen Niveau Wasserball spielen.
Ja, also die Erfolgseinträge in den Lebensläufen sehen definitiv anders aus als bei vielen deutschen Spielern dann, ne? Also was ja nicht schlimm ist, das ist jetzt für dich wertfrei, aber das ist halt so, ne? Und da
Genau.
ticken dann die Uhren natürlich definitiv anders. Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz auf das Final Eight zurückzukommen. Du hast ja eingangs gesagt, okay, man hofft zwar, dass man oder man vermutet, dass Hannover so ein bisschen mit dieser Wasserballwelle jetzt so ein bisschen mitgenommen werden konnte durch die letzten Jahre auch und Also mir persönlich ist ja immer noch das Final Eight hier im Stadion, was so ein bisschen in Erinnerung, ne? Was natürlich ein super geiles Event war, auf gut Deutsch gesagt. Meinst du wirklich, also ihr habt es geschafft, also dass man da jetzt aufbauen kann und da weitermachen kann, dass wirklich irgendwie in Hannover zumindest viele wissen, okay, pass auf, es gibt noch irgendwas anderes außer den Recken beispielsweise, den Scorpions, den Indians und irgendwelchen Fußballmannschaften, ja?
Also ich glaube, dass wir die meiste mediale Aufmerksamkeit hatten durch diese Challenge, die wir gemacht haben, dass wir die Handballer bei uns ins Becken geholt haben. Ich habe das Stadionbad noch nie so voll gesehen. Da war ein Sportsender, der wollte das live übertragen und all so Sachen. Aber das ist jetzt auch schon wieder gut 3 Jahre her. Hm. Und ich glaube, dass wir etwas geschafft haben, mit dieser Sache, dass man auch Handballfans oder Handballer oder so auch ab und zu unseren Spielen bekommt und dadurch wieder neue Leute zieht. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu einem Wasserballspiel gekommen ist und das Spiel gesehen hat, der gesagt hat, boah, langweilig. Oder
genau, hier war ich das letzte Mal.
Die größte Hürde daran ist, die Leute erstmal dahin zu bekommen. Und ich glaube, also das hat mir das jetzt persönlich auch im Finale gezeigt, dass wir schon geschafft haben, da eine Marke zu kreieren, dass wir angefangen haben mit den Recken und haben gesagt, hör mal, pass auf, wir wollen eure Fans irgendwie abgreifen, ihr habt selber kein Spiel, wir brauchen Unterstützung und wir machen eine Kampagne über Social Media. Das ging dann relativ schnell und die Recken sind da auch sehr, sehr unkompliziert und sehr, sehr gut drauf. Das ging dann relativ schnell, dass Arminia Hannover, die Indians, die Scorpions sich da eingeklinkt haben. Und am Ende, einen Tag vor diesem vierten Finalspiel, schreibt Hannover 96 uns eine Nachricht. Hör mal, wir haben gesehen, dass ihr eine ziemlich geile Social-Media-Aktion macht. Können wir auch dabei sein?
Ja, sowas will man haben, ne? Wenn die Leute die Vereine freiwillig bewerben.
Und da bin ich dann einfach irgendwie so da, wo ich das sehe, dass es was gebracht hat. Wir haben das in Duisburg damals genauso versucht. Wir haben mit dem MSV Duisburg zusammengearbeitet, mit dem OSC Rheinhausen im Handball, die zu Trainings eingeladen. Natürlich brauchst du immer Spiele, wo es um etwas geht und du brauchst einen Rahmen, also zum Beispiel unsere Champions League-Spiele. Wenn ich die Leute alle anquatschen würde für ein Bundesligaspiel gegen die SG Neukölln oder den SSV Esslingen, jetzt einfach mal nur zwei Vereine zu nennen, dann gucken die sich das Spiel an und kommen beim nächsten Mal eben nicht wieder. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was wir in Deutschland haben, wir haben sicherlich mehrere Probleme in der Wasserballwelt, aber dass die deutsche Liga ja im Endeffekt nicht spannend ist.
Ja, gut, das ist in der Tat eine, ich wollte gerade sagen, also abendfüllende Diskussion dann wahrscheinlich. Also da gibt es ja auch verschiedenste Ideen, verschiedenste Meinungen zu. Und überall ist was dran, ne? Also man kann auch nicht sagen, irgendwie, die ist total bekloppt, die Idee, oder die ist total super, die Idee. Also irgendwo ist irgendwie was dran und in den meisten Fällen ist auch irgendwo ein Haken. Also das ist wirklich eine ganz abendfüllende Geschichte, ne? Ich glaube, da müssen wir nochmal eine separate Geschichte drüber machen.
Absolut. Also ich habe auch schon viele Gespräche darüber geführt, egal ob es jetzt mit Uwe Brinkmann damals war oder mit Bernd Seidensticker oder Rainer Hoppe, die ja alle schon lange in diesem Wasserballgeschehen drin sind. Natürlich vertreten die Vereine eine Meinung und natürlich vertritt der Verband vielleicht eine andere. Aber im Endeffekt muss das Ziel von allen sein, den deutschen Wasserball wieder auf eine Landkarte zu bringen. Und wir sind nun mal eine Randsportart oder eine Nischensportart, wo man sagen muss, dass der Weg, Wasserball wieder interessant zu machen, nur über Erfolge der Nationalmannschaft funktionieren kann. Weil im Fußball, klar, da wirst du als Kind nicht Fan der Nationalmannschaft, sondern da wirst du Kind von Borussia Dortmund oder Bayern München. Aber im Wasserball wirst du gar nicht aufmerksam auf den Sport, ohne dass irgendjemand mal eine Medaille umgehängt kriegt oder mal irgendeine mediale Aufmerksamkeit kriegt durch einen großen Erfolg. Natürlich geht das auch im Verein. Aber was interessiert jemand, in Bayern, dass wir mit Wasmo Hannover jetzt deutscher Meister sind. Wenn er nicht sowieso
Ja,
schon mit dem Sport, mit dem Sport verbunden ist.
das ist richtig. Also, und genau das ist ja so, also die Nationalmannschaft ist sozusagen das Zugpferd, ne? So ein bisschen das Ausstellungsstück, das Zugpferd von allem, wo sich dann die meisten auch mit identifizieren können, die sie sehen. Im Idealfall, wenn man sich halt für solche Events wie WM jetzt in dem Beispiel qualifiziert, dann hat man bloß das nächste Problem, dass es vielleicht nicht im Fernsehen gezeigt wird, aber das ist eine andere Geschichte, aber man ist auf jeden Fall dabei. Ja, und das ist ja das, worum es halt geht, um da halt wieder regelmäßig auch an solchen Großevents dann teilnehmen zu können. Ja, aber das geht halt, wie du sagst, nur über die Nationalmannschaft. Also Vereine
Aber
stellen halt die Basis, ne? Das ist dann
auch das,
klar.
genau, auch das geht nicht ohne Hilfe der Vereine
Naja,
und
genau.
auch da ist es halt ein Geben und Nehmen, ne? Also wenn ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt bei der Nationalmannschaft bin und mich dort verletze, dann komme ich zurück in den Verein und falle 3 Monate aus. So. Aber keiner kann mir sagen, wer trägt denn dann Verdienstausfall oder. Die Nationalmannschaft nicht, aber oder jetzt ganz aktuelles Thema Corona. Ich habe die Möglichkeit, jetzt aktuell in diesem Rahmen dem Deutschen Schwimmverband zu sagen, ich nehme nicht an dieser Maßnahme teil, ohne dass für mich ein Nachteil entsteht, weil mir das Infektionsgeschehen zu hoch ist. Das ist ja gar nicht mein Ziel, aber trotzdem muss ich ja auch ein Auge haben, zum Beispiel jetzt auch, wenn man jetzt zum Saisonhöhepunkt geht, dass ich mich bei der Nationalmannschaft nicht infiziere und dann die deutsche Meisterschaft für meinen Verein nicht spielen kann. Und all sowas, ja, das muss unbedingt geregelt werden, damit der Wasserball überhaupt überleben kann. Weil ich glaube, es ist jetzt gerade, also kurz vor 12, wenn nicht schon
Kurz
kurz
danach
nach
wahrscheinlich.
12, genau. Und solange der Verband und die Vereine es nicht schaffen, das auf eine gesunde Basis zu stellen, dass ja, alle Interessen oder zumindest die meisten Interessen irgendwo abgedeckt sind, ist es nicht möglich. Also da sehe ich auch wenig Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dass man sich zumindest irgendwie mal konstruktiv an den Tisch setzt, anstatt dieses Fingerpointing vielleicht an vielen Stellen immer zu betreiben. So nach dem Motto, der ist schuld oder der ist schuld, ne? Also unterm Strich will man ja auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, ne? Und
Ja,
wie du sagst, das
das
ist so
ist.
eine Gemengelage von allen irgendwie.
Ja, das ist vor allen Dingen, also dieses gemeinsame Ziel steht ja vor allen Dingen für uns Sportler im Vordergrund. Also das muss man ja
Ja,
einfach mal
klar.
sagen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, der Verbandspräsident oder der Vereinspräsident oder der Vereinsmanager oder der Verbandsmanager oder was auch immer, sondern im Endeffekt dieses Ziel erreichen, ne, wollen wir. Weil wir quälen uns 8, 10, 12 Mal die Woche zum Training, plus Spiele, plus Auswärtsspiele, plus internationale Wettkämpfe. Und im Endeffekt sind wir diejenigen, die darunter leiden.
Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an die Aussage von dem neuen Bundestrainer, von Herrn Porubic, wo er mir im Gespräch, im Podcast gesagt hat, okay, also wir brauchen halt klare Ziele, ne? Wir müssen klare Ziele definieren, um zumindest erstmal wissen, was die Ziele sind. Also aus Verbandssicht jetzt, ne, war so seine Brille erstmal in dem Moment. Klar, dass das große Ziel natürlich in erster Linie von den Sportlerinnen und Sportlern oder von den Athleten erreicht werden muss, ne? Aber irgendwer muss ja mal sagen, das ist das Ziel und da geht's hin und da wollen wir irgendwie alles für tun. Und das fehlt so ein bisschen, ne? Und dass halt nicht die Möglichkeit besteht, beispielsweise Bundesligaspieltage irgendwie zu verlegen, wenn da eine Nationalmannschaftsmaßnahme ist. Ne? Das war ihm gefühlt so ein bisschen fremd. Natürlich aus einem anderen Umfeld kommend. Ne? Also
Ja.
mit seinen Jobs, wo er vorher tätig war, ne? Da war das wahrscheinlich weniger ein Thema. Ne? Da hat man halt gesagt, okay, dann spielen wir diese Bundesligapartie jetzt nicht, weil 80% von den Leuten, die da spielen, müssen zur Nationalmannschaft.
Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Und es ist ja wirklich so, dass im Moment gar keine Führung durch den Verband da ist. Also, es ist egal, ob, wenn ich das Länderspiel letzte Woche in Duisburg betrachte, habe ich niemanden gesehen, der den Deutschen Schwimmverband repräsentiert, außer uns Athleten und den ganzen Staff, der um die Nationalmannschaft rum arbeitet. So, und genau das ist ja das, was schade ist. Wenn ich in den Instagram-Kanal vom Deutschen Schwimmverband reingucke und gucke, dass schon 4 Monate vor einer deutschen Meisterschaft Schwimmen Volunteers gesucht werden oder sonst irgendwas, und dann gucke und dann schaue, was ist denn bei unserer deutschen Meisterschaft? Ja? Oder was ist, um jetzt dann wieder von den Vereinen wegzugehen, was ist denn bei unserer Nationalmannschaft? Wir spielen dieses Länderspiel dort. Und am Samstagmorgen, wenn der Lehrgang für uns am Freitag zu Ende ist, am Samstagmorgen um 5 Uhr packen sich 5 oder 4 Nationalspieler von Duisburg Vereinsbusse und bringen die Amerikaner um 5 Uhr zum Flughafen morgens. Nach so einer Trainingswoche. Das kann da, das kann ja auch nicht das Grüne vom Ei sein. Sonntagsnachmittag sind die aber schon wieder in Berlin zum Training.
Ja, das ist
So
schon eine Hausnummer,
ist.
ne?
Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Verband hatte immer schon Schwierigkeiten, und es gab immer schon gewisse Sachen oder gewisse Punkte, wo man darüber diskutieren musste oder. Aber so schlimm, wie es im Moment ist, habe ich es in den vergangenen, ja, ich sage jetzt mal 15 Jahren nicht erlebt.
Ja, und das mag ja schon was heißen, ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen das, ich meine, das, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, das ist ja eigentlich das Bedauerliche an der Geschichte eigentlich, ne? Dass das nicht nur dann intern den Leuten, so wie dir jetzt auffällt, oder uns in dieser Wasserball-Bubble irgendwo, sondern das Blöde ist ja, dass das halt noch extern auffällt. Entweder fällt es auf, dass da nichts stattfindet oder irgendwie nur so eine Misswirtschaft auf gut Deutsch irgendwie unterwegs ist oder nichts getan wird und da nicht die Räder irgendwie ineinander greifen und die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Ja, und das ist halt auch so ein Negativ-Image, was man dann da sich irgendwie unwillkürlich so ein bisschen aufbaut, ne? Was natürlich auch nicht unbedingt förderlich ist. Das ist so, wenn ich
Ja,
jetzt so bald
und
nachdenke, ne,
zumal,
das ist so eine Negativ-Seite dann an der
klar,
Geschichte.
man ist doch stolz, die deutschen Farben zu repräsentieren. Aber auch um das jetzt, also vielleicht noch mal ein bisschen ja, detaillierter zu erklären. Es ist ja gar nicht möglich, dass, wenn ich als junger Spieler, ich bin jetzt 15, 16 Jahre alt, mache mein erstes, zweites, drittes Bundesligaspiel, oder vielleicht habe ich auch schon eine Saison gespielt, und ich überzeuge mit Leistung, ist es nicht möglich, dass der Bundestrainer mich zu einem Lehrgang einlädt, weil ich nicht auf irgendwelchen Perspektivkader oder Kaderlisten stehe und deswegen kein Geld für meine Übernachtung am Lehrgangsort ist. Aber also, welchen Ansporn habe ich als Jugendlicher, für die deutsche Wasserballnationalmannschaft zu spielen, wenn ich gar nicht dahin kommen kann? Ja, gar keinen. So, und also da hört irgendwo das Problem oben auf, wenn man oben angekommen ist. Aber das zieht sich ja schon durch diese ganze Sache, ne? Also, ich kann ja mal jetzt die gleiche Anekdote von mir erzählen. Also, ich habe damals bei Uerdingen in den ersten 3 Jahren, wo ich da gespielt habe, war von vornherein, da wurde Anfang des Jahres gesagt: Pass auf, die letzten 2 Wochen Sommerferien und die Herbstferien sind geblockt. Da machen wir Trainingslager. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen noch nicht, wie wir es finanzieren, aber wir machen es. So. Und genau so ist es dann weitergegangen. Wir sind zum SV NRW eingeladen worden, zu den Kaderlehrgängen, was ja in Niedersachsen quasi der LSN ist. Und ja, dort also da musste niemand dafür bezahlen. Da musste man vielleicht die Kinder mal anstatt aus Duisburg, aus Dortmund abholen, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendein finanzieller Aufwand für betrieben werden muss. Und ich glaube, das kann auch nicht zielführend sein, weil, naja, die Einkommenssituation von den Kindern sollten nicht darüber, oder von den Eltern der Kinder sollten ja nicht darüber entscheiden, ob man jetzt Nationalspieler wird oder ob man irgendwie eben kein Nationalspieler wird.
Ja, und vor allen Dingen in dem Alter kannst du ja auch unter Umständen gar keiner konkret sagen. Ne? Wer sagt denn, dass der, sage ich mal, jetzt auf gut Deutsch gesagt, irgendwie bei irgendeinem Sichtungslehrgang ausgemustert wird und der hat halt einen späteren Leistungspeak irgendwo, ne? Erst in 2, 3 Jahren später. So,
Absolut,
der hat dann aber
davon habe
vielleicht
ich
dann
auch genug
schon,
gesehen.
genau, der hat dann aber vielleicht mittlerweile schon aufgehört oder abgeschlossen, innerlich oder tatsächlich mit dem Wasserball, spielt kein Wasserball mehr, obwohl er vielleicht in 2 Jahren die große Rakete geworden wäre. Ne? Aber so verliert man halt auch und vergrault man die Leute. Das ist halt das Problem.
Klar, wenn man überlegt, ich meine, ich habe mit 15 mein erstes Bundesligaspiel gemacht, und das war Die Bundesliga war damals viel, viel stärker. Ja, da gab es eben, klar, Spandau, aber da gab es auch Hannover, da gab es Duisburg, Cannstatt, Esslingen, Bayer, Uerdingen.
Hamm, Hohenlimburg,
Ja,
vielleicht. Oder bin ich da
so,
schon zu
so,
alt für? Na, Moment.
so, 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 alt, so alt bin ich dann doch noch nicht.
Ah, schade, ich habe die
Aber
falschen Vereine genannt.
trotzdem, und das gibt es halt nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass man die paar Jugendlichen, die man noch hat, die den Leistungssport betreiben, die sich zum Training quälen,
Ja.
die Lust haben, was Großes zu erreichen, nicht durch solche Sachen verlieren kann. Und im Endeffekt war es ja die letzten Jahre so. Die meisten Jugendlichen haben wir verloren zwischen 16 und 20. Weil du kommst aus der Jugendnationalmannschaft raus, bist aber vielleicht noch nicht gut genug für die Herren. So, das heißt, du wirst nirgendwo mehr eingeladen im Sommer. Das heißt, du hast 3 Monate Sommerpause. Oder vielleicht, wenn es gut läuft, sind es nur 2. Ja,
Ja.
dann kannst du nach dem Sommer neu anfangen, den Sport zu lernen. So,
Naja,
also
ja.
ganz so extrem ist es nicht,
Naja, aber der Gap ist schon relativ groß, das stimmt.
ja, absolut. Und die Ausbildung ist halt auch eben nicht mehr so wie früher, ne? Also wir sind jetzt bei der Nationalmannschaft oder jetzt gerade aktuell im Kader 14 Leute. Davon sind der Maurice Jüngling, der auch schon lange dabei ist. Das ist dann Dennis Strzelecki, jemand mit Jahren 98, wo ich sage, das ist auch schon ein Spieler, der hat genug große Ereignisse gespielt, um eine Führungsperson in dieser Mannschaft zu sein. Ja, und dann komme ich noch dazu. Kevin Götz hat auch schon mehrere Größe oder war bei mehreren größeren Turnieren dabei. Und das ist es halt. Und der Rest der Mannschaft, wenn man sich mal so umguckt, der stellt sich selber auf, weil es eben nicht mehr Leute gibt. So, und
Ja.
wenn jetzt schon so wenig ankommen, wie ist es denn dann in 2, 3, 4 Jahren?
Naja, klar. Ja, und wenn man die Leute dann halt auch noch so bewusst oder unbewusst vielleicht für den Verband oder von den Verantwortlichen aus so ein bisschen raustreibt, so aus der Lustschiene, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich mir die ganzen Aufwände angucke, die Jungs hier betreiben in dem Alter, holla die Waldfee. Also, und
Den Bogen da jetzt hinzuschlagen bei uns, ist es tatsächlich auch ab und zu so, ne? Also wenn ich jetzt zum Lehrgang letzte Woche nach Duisburg zurückkomme, da gab es eine Apfelschorle zum Essen, und wenn du eine zweite haben wolltest, musstest du die bezahlen. Und also ich sage jetzt mal, natürlich kann das nicht alles so bleiben wie früher, ne? Wir hatten früher mit Nordsee da einen guten Sponsor, Michael Zellmer. Mit Michael Zellmer, wir hatten eine Managerposition, der alles für uns irgendwie versucht hat, möglich zu machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt niemanden da. Und wir haben nicht nur niemanden auf der Position vom Manager, sondern wir haben auch niemanden auf der Position vom Wasserballwart im Verband oder wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt,
Ja.
unser Leistungssportdirektor ist zuständig für Beckenschwimmen, für Wasserball, für Synchronschwimmen, für Turmspringen und für Freiwasser. So, die Woche hat 5 Tage. Also ich persönlich will gar nicht wissen, wie viel Brände der im Verband löschen muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei uns so schlimm ist. Also, und wenn der jetzt einmal die Woche, ich sage jetzt mal montags die Beckenschwimmer versucht abzuarbeiten und Dienstag die Wasserballer, du weißt selber, was in einer Woche alles passieren kann.
Naja, da
Ja.
kann nicht viel bei rauskommen eigentlich. Also das kann man sich
So,
an
und
einer Hand abzählen.
deswegen ist für uns in der Struktur beim Deutschen Schwimmverband oder auch für die Vereine, glaube ich, wichtig, dass man mal endlich wieder einen Ansprechpartner hat. Dass man jemanden, dass die Vereine vielleicht jemanden dort etablieren, der versucht, zumindest was die Bundesliga angeht und was auch alles, was da drunter kommt, so zu koordinieren, dass es gut ist für die Nationalmannschaft, weil auch die Leute, die in der Nationalmannschaft ankommen, sind nicht mehr fertig ausgebildete Spieler, sondern müssen ausgebildet werden. Das kostet unglaublich viel Zeit. Also brauchen wir ein neues System oder vielleicht auch wieder ein altes System, was es ja damals schon gab mit einem ich sage jetzt mal Bundeswehrstützpunkt oder wie auch immer, dass man Athleten da vielleicht 2, 3 Tage die Woche zusammenzieht. Wie das im Endeffekt hinterher finanziell ausgestaltet ist oder wer aufkommt für Verletzungen oder. Das muss alles geklärt sein. Aber trotzdem müssen wir wieder dahin, dass in der Nationalmannschaft Spieler ankommen, die einen guten Wasserball-Sachverstand haben und ja, eine Ahnung von dem Sport.
Ja, wo du nicht bei Null, oder Null ist jetzt übertrieben, nein, aber wo man sich nicht auf das Wesentliche oder auf den vorhin ganz am Eingang, am Anfang erwähnten Feinschliff konzentrieren muss. Ja, also das ist ja das, was man eigentlich dann voraussetzt, ne, dass die Leute mit einem gewissen Skillset da schon hinkommen, wo ich dann nur noch so die letzten 10-20% oder vielleicht ein bisschen individuell vom Trainer was reinbringen muss, was wir uns drauf schaffen, dann vor so einem Großereignis oder wie auch immer. Ja, aber dass ich, wie du sagst, halt nicht mit denen irgendwelche grundsätzlichen Dinge und in welche Richtung gehen die Beine und wann gehe ich wo, in welche Richtung beim Oberkörper oder was auch immer, dass ich so Basics erklären muss. Das raubt natürlich unheimlich viel Zeit und Nerven von allen Beteiligten.
Absolut. Und wir haben ja, also damals gab es bei mir schon die Überlegung, ob die Junioren-Nationalmannschaft nicht in der Bundesliga mitspielen kann.
Also man muss auch mal verrückt denken.
Ja, aber das sind ja alles Überlegungen, die sicherlich gut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal in unseren Kader bei Waspo reingucke, da ist Philipp Kubisch, der jedes Spiel eine Kappe hatte, und da ist Finn Schütze von den jüngeren Leuten. Und Finn hat sich in den letzten 2 Jahren ja auch sehr, sehr gut entwickelt. Kuba ist auch sicherlich auf einem Sprung, wo man sagen kann, das kann was werden, aber er braucht unglaublich viel gutes Training, damit er das aufholt, was er halt verpasst hat in der Zeit, wo er aus dem Jugendkader rausgeflogen ist und nicht zur Herrennationalmannschaft kam. So, und das jetzt hier in 10 Tagen Duisburg und 6 Tagen Berlin vor so einer Weltmeisterschaft aufzuholen, ist halt nicht möglich, das kann man sich ja sicherlich vorstellen. Yeah.